Natürlich kann man sagen, wenn der schon zum 6., zum 10. Mal auf Entzug geht, ist das noch sinnvoll oder nicht? Aber wie gesagt, bei anderen Erkrankungen würde man sich diese Frage auch nicht stellen. Und ich würde sehr davon warnen, dass wir beginnen, darüber zu diskutieren, welche chronische Erkrankung hat ein Anrecht auf Behandlung und Wiedereingliederung und welche hat es nicht.
Geht so. Passt schon. Oder? Der Podcast zur Zukunft der Arbeit.
Wir könnten jammern.
Ja, tun wir aber nicht.
Uns interessiert etwas anderes. Wohin brechen wir gemeinsam miteinander auf?
Also hört rein, redet mit, gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Arbeit. Wir, das sind Michael Mayer, Wirtschaftsprofessor und Karriereforscher an der Wirtschaftsuni Wien.
Und Karin Bauer, sie hat den kritischen Karrierejournalismus in Österreich erfunden und jahrelang geprägt.
Heute geht es bei uns um die Frage, wer darf eigentlich arbeiten?
Wer findet noch Platz auf diesem Arbeitsmarkt, wo die Anforderungen sich dramatisch ändern? Was muss man denn alles mitbringen? Inwieweit muss man perfekt sein, um Arbeit zu finden? Und was passiert mit jenen Menschen, die diesen Anforderungen nicht zu 100% entsprechen?
Heute haben wir eine Frau bei uns, die große Pionierin, das Role Model, die Vorkämpferin. Eine Frau, die radikal Neues in die Welt gebracht hat. Ihr Motto ist, jede, jeder und alles verdient eine zweite Chance. Es geht um Menschen und es geht aber auch um Ressourcen und um Materialien. Willkommen, Gabriele Gottwald-Nathaniel. Du bist Geschäftsführerin des Anton-Proksch-Instituts, Europas größter Suchtklinik, und du bist Gründerin des sozialökonomischen Upcycling- und Designbetriebs Garbarage. Wie schön, dich heute bei uns zu haben.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Es ist besonders erfreulich, Michael, dass wir heute mit Gabriele sprechen können. Ein bisschen weniger erfreulich ist eigentlich der aktuelle Anlass. Es wird gespart, auch im Sozialbereich, im Bund, in den Ländern. Wien streicht von der Mindestsicherung bis in den Suchthilfebereich. Hier vor allem die arbeitsmarktpolitischen Wiedereingliederungsprojekte sind da betroffen. Du bist auch eine laute Stimme, Gabriele, bei Arbeit Plus, der Dachorganisation für rund 200 sozialtätige Organisationen. Erste Frage, wie ist denn die Lage?
Die Lage ist für alle angespannt, das Doppelbudget und die Auswirkungen jetzt natürlich, wenn es um die Plätze im Arbeitsmarkt geht, wenn es um die Arbeitsmarktpolitik geht, die du da ja jetzt gerade auch angesprochen hast bei den Unternehmen von Arbeit Plus Wien und Arbeit Plus Österreich. Natürlich, wie sehen die Mittel der Zukunft für die aktive Arbeitsmarktpolitik aus und damit für Menschen, die es halt nicht so einfach haben, am Regelarbeitsmarkt ihren Job zu finden.
Es gab im November die ersten gut sichtbaren Proteste. Es wurde ein Sarg zu Peter Hacker getragen vors Büro. Es gab einen offenen Brief an den Bürgermeister Michael Ludwig. Hat das irgendeinen Effekt gehabt? Gab es da eine Wirksamkeit von diesem Aufstehen?
Also es war klar, dass es zu Kürzungen kommen wird. Der hat unterschiedliche Ursachen. Das möchte ich auch nicht beurteilen, warum es zu diesen Kürzungen in dieser Form kam. Es gab sozusagen ein Projekt auch in Wien oder ein Programm, das Alkohol leben können. Heißt, da gab es sozusagen Kürzungen, weil ein Partner ausgestiegen ist. Zwei Partner, die Stadt Wien und die österreichische Gesundheitskasse, führen dieses Programm ja weiter. Aber ja, es gab Einschnitte und es gab vor allem Einschnitte im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Angebote für diese Zielgruppe. Das heißt, dass Angebote eingespart wurden mit Anfang des Jahres. Ein langjähriger Betrieb, fix und fertig, auch sozusagen seinen Betrieb ändern wird. Garbarage war davon betroffen. Es gab Gespräche mit den Vertreterinnen und Vertretern seitens des Stadtrates, auch mit der Sucht- und Drogenkoordination. Aber das war sozusagen Fakt ist, dass es diese Einsparungen gegeben hat und auch sozusagen nicht mehr zurückgenommen werden konnten. Ich glaube, das war von Anfang an klar. Was besonders war, ist, dass auch zum ersten Mal Betroffene ihre Stimme erhoben haben, auch bei diesen Protesten dabei waren. Und ich finde das auch wichtig, herzuzeigen, ja, wir sind davon auch betroffen.
Gabriele, du bist ja schon sehr lang in diesem Feld tätig und wir beide kennen uns auch schon einige Zeit, wir drei kennen uns auch schon einige Zeit, noch aus dem Ideen gegen Armut-Wettbewerb, der dann zum Get Active Social Business Award wurde, den hast du gewonnen, 2013, 2014, ja. So irgendwie, mit Garbarage. Normalerweise gibt es ja in dem Sozialbereich immer so etwas wie einen Schweinezyklus. Ja, es gibt einmal mehr Geld, dann gibt es wieder weniger Geld. Die Vermutung, die aber jetzt herrscht, es wird sich auf die Länder durchschlagen, weil es um das gesamtstaatliche Sparen geht, ist das mehr als der übliche Schweinezyklus. Was erwartest du, was vermutest du?
Ich glaube, man kann schon grundsätzlich davon ausgehen, dass diese Einsparungen nachhaltig sind. Dass es eben nicht wieder mehr geben wird, sondern entweder fortgeschriebene Budgets oder eine Reduktion. Ich glaube, das ist auch ganz klar ausgesprochen in den unterschiedlichen Stakeholder-Gesprächen. Und auf das muss man sich als Unternehmen einstellen. Das gilt jetzt für mich in meiner Rolle als Geschäftsführerin des Anton-Brocksch-Instituts genauso wie als Vorsitzende des Vorstands von Gabarage. Es ist klar, diese Kürzungen sind zumindest einmal mittelfristig, wenn nicht langfristig, gekommen, um zu bleiben.
Wir reden ja hier über die Zukunft der Arbeit. Und also diese Kürzungen werden vor allem Unternehmen betreffen, sozialökonomische Betriebe betreffen, sogenannte WISEs, Work Integration Social Enterprises, wie das auf europäischer Ebene heißt, die Menschen mit Suchtkrankheiten, Menschen mit Behinderungen, eine ganze Reihe anderer Zielgruppen, die ganz einfach am Arbeitsmarkt, am ersten Arbeitsmarkt schwer vermittelbar sind, in Beschäftigung bringen. Was ist da die Alternative, wenn dort gekürzt wird? Was ist da die
Alternative? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch profundere, um diese Frage zu beantworten. Aber Tatsache ist, dass Ende Mai waren so rund 378.000 Österreicherinnen und Österreicher arbeitslos gemeldet. Davon waren ungefähr 103.000 Menschen sind sozusagen langzeitbeschäftigungslos. Das heißt, das sind Menschen, die zumindest über ein Jahr ohne Beschäftigung waren, inklusive der Schulungsmaßnahmen. Und natürlich sind gerade diese Maßnahmen, die ihr auch angesprochen habt, sozialökonomische Betriebe, aber auch gemeinnützige Arbeitskräfte, Überlasser, unterschiedliche Beratungs- und Einrichtungen für diese langzeitbeschäftigungslosen Personen. Und das sind Personen überwiegend, die massive Einschränkungen mitbringen, warum sie ihren Platz am Regelarbeitsplatz nicht so einfach finden. Das sind Menschen eben mit Sprachdefiziten, es sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Suchterkrankungen, also Menschen, die in irgendeiner Form eine Einschränkung haben. Und Ziel dieser Unternehmen ist natürlich, seit damals, wo eben die Aktion 8000 damals von Sozialminister Dallinger in diese sozial- und ökonomischen Betriebe ins Leben gerufen worden ist, diese Menschen auf den Wiedereinstieg vorzubereiten. Wir wissen aber, dass Menschen auch nicht am Regelarbeitsmarkt Fuß fassen können, dauerhaft. Auch durch diese Betriebe nicht. Die Vermittlungsquoten sind durchaus gute, sie sind durchaus auch nachhaltige, aber nicht alle davon werden betroffen. Wie das durchschlägt auf die einzelnen Budgets, nämlich der Arbeitsmarktservice vom Bund in die einzelnen Länder, das ist momentan überhaupt noch nicht bekannt. Aber Tatsache ist, dass wir ganz sicherlich all along gesehen Menschen haben werden, die in keinster Form mehr in eine Beschäftigung finden werden. Und das ist eine gesellschaftspolitische Frage, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Nicht? Sind das dann die Menschen, die dauerhafte Unterstützungsleistungen bekommen? Mein Ansatz ist, Menschen brauchen Zeit. Ich habe in all den Jahren wenige kennengelernt, wo man wirklich sagt, da geht gar nichts. Ja. Aber das ist eine Frage, wie ist die zukünftige Ausrichtung? Und das hängt natürlich vom Budget ab, gerade bei diesen Betrieben.
Aber du rechnest im Wesentlichen mit einer Verschiebung der Kosten. Wird links gespart, entstehen rechts die Kosten.
Es gab vor kurzem eine Pressekonferenz vom Arbeitsplus Österreich mit der Präsidentin der Arbeiterkammer, wo das auch ganz klar so benannt wurde. Ich wüsste nicht, wie es anders sein sollte, außer man entscheidet sich dazu, dass diese Menschen halt keine Unterstützung mehr bekommen. Aber das sind Menschen, die dann auch die Frage sind, haben die Platz am Arbeitsmarkt? Sind sie arbeitsfähig? Ich weiß, vor kurzem einen Termin gehabt, wo es genau um diese Themen gegangen sind. Was machen wir mit diesen Menschen, die halt aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr auf diesen Arbeitsmarkt zurückfinden, unabhängig von Einsparungen in diesem Sektor grundsätzlich.
Und ist das Gehör da?
Ich würde sagen, auf dieser Ebene ist das Gehör da. Die Frage ist nur, was tut man mit unbekannten Budgetmitteln, was tut man bei Kürzungen, wo setzt man die Schwerpunkte? Ich glaube, man hört ja immer unterschiedliche. Jugendliche und junge Erwachsene sind ganz sicherlich eine Zielgruppe, wo wir alle wissen aus den unterschiedlichsten Jugendstudien, dass viele davon massive Unterstützungsleistungen brauchen, dass gerade in diesem Bereich die psychischen Erkrankungen zunehmen. Wir wissen, dass Frauen wieder Einsteigerinnen ein Thema ist. Die Frage der Kinderbetreuung ist im Moment die ältere Arbeitslose. Also das Feld ist ein breites. Die Frage wird natürlich sein, wo werden die Schwerpunkte gesetzt? Und ich gehe davon aus, dass Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Bin nicht diejenige, die Budgets macht, aber das ist für mich eigentlich logisch, weil es gab sozusagen immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte.
Die Frage stellt sich ja irgendwie, ist es billiger oder ist es teurer, die Leute monetär zu unterstützen mit einer wie immer gearteten Mindestsicherung oder sie in sozialökonomischen Betrieben in Beschäftigung zu bringen. Deine Einschätzung, nehme ich an, ist eine optimistische für die sozialökonomischen Betriebe, oder?
Naja, ich bin schon relativ lang in dieser gesamten Szene unterwegs und ich glaube, sicherlich schon vor 20 Jahren gab es große Arbeitskreise, wo es um einen Arbeitsmarkt für alle ging, sozusagen, also nicht mehr von Regelarbeitsmarkt oder erster Arbeitsmarkt oder zweiter Arbeitsmarkt zu sprechen, sondern einen erweiterten Arbeitsmarkt zu sprechen, wo es natürlich auch um Dauerbeschäftigung geht, von bestimmten Zielgruppen, aber das ist momentan sicherlich nicht das Thema, aber ja, ich bin der Ansicht, nichts ist so wirksam im Sinne der Selbstwirksamkeit und des Empowerments wie Arbeit und Beschäftigung. Natürlich, nichts kann so krank machen, wie keine adäquate Arbeit zu haben, aber gar keine Arbeit zu haben, ist eine massive Belastung, vor allem für Menschen, die sonst schon, sage ich jetzt, einen Backerl mitzutragen haben, die mit mehreren psychosozialen Belastungen sozusagen daherkommen, wenn man es einmal so salopp.
Schauen wir noch einmal ins Feld der Suchthilfe. Da gab es um den Jahreswechsel in der Aussendung einen Satz, der hat mich ein bisschen aufhorchen lassen. Wenn wir da sparen, werden wir es am Stadtbild merken. Irgendwie hat mich das irritiert. Wir wollen es nicht sehen oder um Gottes Willen die große Warnung, dann seht ihr drogenkranke Menschen in der Öffentlichkeit.
Ja, ich meine, Wien ist eine Großstadt, Wien ist eine Millionenstadt, also wir haben... Sagen wir so, ich würde das jetzt von unterschiedlichen Seiten betrachten. Bin ich irgendwo in der Suchthilfe? Wien hat ein wirklich gut aufgestelltes Suchthilfesystem. Das muss man wirklich sagen. Von allen Maßnahmen, die wir hier anbieten, von niederschwelligster Angebote, Spritzentausch und Sonstiges, da sind wir wirklich gut aufgestellt. Da ist die Stadt gut aufgestellt. Also da kann man jetzt nicht sagen, das ist nicht so. Ja, in jeder Großstadt ballt sich natürlich auch was Drogenkonsum anbelangt. Und ja, das ist natürlich auch ein Teil des öffentlichen Raums. Ich glaube, wir hat jetzt eh gerade mitbekommen, es wurden ja jetzt Maßnahmen gesetzt, also um den Westbahnhof herum, dass es ein Konsumverbot gibt, auch um diesen Bereich der Gumpendorfer Straße, dass zu bestimmten Zeiten der Park jetzt gesperrt ist. Ich glaube, die Stadt hat Maßnahmen gesetzt, aber man muss immer sagen, das ist ein Zusammenspiel von Politik, natürlich auch der Polizei, Bürgerinnen und Bürger und den Einrichtungen. Ja. Und anzunehmen, man bekommt einen Substanzkonsum in einer Großstadt nicht mit, auch nicht im öffentlichen Raum, also das wäre völlig illusorisch. Und unser Ansatz ist, Menschen nicht zusätzlich zu diskriminieren und zu stigmatisieren, weil Sucht ist trotzdem eine chronisch rezidivierende Erkrankung, was viele vergessen. Es ist eine Erkrankung. Und die Menschen gehören adäquat beraten, begleitet und behandelt.
Ich glaube, wie man das im Stadtbild sehen kann, das kann man sich in San Francisco anschauen, dort wird es von Jahr zu Jahr schlimmer. Und da merkt man, wenn man psychische Krankheiten nicht behandelt, wo sich das dann niederschlägt.
Also ich war jetzt gerade in Berlin in so einer Arbeitsgruppe, wo es auch so um internationale Standards geht. Und auch da ist das Stadtbild ein anderes. Also man muss wirklich sagen, und dazu stehe ich auch, bei allen Einsparungen, die sicherlich auch hart waren, also die hat auch das Anton-Brogsch-Institut getroffen, die hat Gavarage getroffen, die hat viele andere betroffen, die in diesem Feld tätig sind, aber trotzdem hat Wien wirklich ein ausgezeichnetes Suchthilfesystem, Beratungssystem. Mhm.
Wir stehen zwar jetzt nicht knapp vor Wahlen, aber ich zitiere noch einen Satz vom Jahreswechsel, vom großen Aufstehen. Das rote Wien und seine Säulen wanken. Ist es so?
Ich wehre mich immer dagegen, politische Aussagen zu treffen und das ganz bewusst. In meiner Funktion spreche ich mit unterschiedlichen Parteien, mit unterschiedlichen Entscheidungsträgerinnen. Ich glaube, das möchte ich nicht beantworten.
Darf ich noch einmal zurückschauen? Ja. 24 Jahre, glaube ich, sind es jetzt. Gabarage-Gründung, oder? Mhm. Mhm. Du hast damals die Arbeitschancen für chronisch Suchtkranke und mehrfach belastete Menschen wirklich radikal verändert mit dieser Gründung. Ich habe dich mal vor ein paar Jahren gefragt, bei all dieser wechselhaften Geschichte und manchmal war es ja auch prekär oder knapp, mit mehreren Standorten als Lehrbetrieb, mit vielen Dutzend Beschäftigten in der Garage und rund um die Garage, was treibt dich denn eigentlich an, da dauernd weiterzumachen? Hast du zu mir gesagt, ich kann nicht anders. Ist das immer noch so?
Ja, das ist schon immer noch so, weil ich absolut überzeugt davon bin, dass dieser Ansatz, der damals im Rahmen eines europäischen, das muss man dazu sagen, also damals, heute spricht man von Innovationen, damals sozusagen gab es dieses Wort oder diesen Begriff in der Form nicht. Die Europäische Union hatte damals ein Förderprogramm aufgeschrieben, wo es um neue, innovative, kreative Ideen kam. Und da ist die Idee zu Garage entstanden, nicht von mir alleine, sondern mit anderen gemeinsam, aber ich war damals sozusagen auch Gründerin. Und ich bin immer noch überzeugt davon, dass dieses Beraten, Begleiten, auch aus dem psychosozialen Bereich, psychotherapeutischen Bereich, wie auch immer, in der Kombination mit Arbeit unglaublich wirkungsvoll ist. Also man hat es gesehen, auch in unterschiedlichen Interviews, die es zu dem Jahreswechsel gab, auch von Mitarbeiterinnen, langjährigen Mitarbeiterinnen von Garage, wie wichtig diese Art von Beschäftigung ist. Und das ist schon etwas, was mich immer noch antreibt. Bei allen Problemen. Und ja, sie sind teilweise massiv, weil die Garage ist ja nicht voll gefördert. Also das muss man immer dazu sagen, wir sind kein sozialökonomischer Betrieb, schon lange nicht mehr. Wir sind ein klassisches gemeinnütziges Social Business, das einen Teil der Förderungen bekommt für also Lohn- und Sachkosten, anteilsmäßig für bestimmte Aufgaben, die wir erfüllen. Also eben Tagesstruktur oder die Rückführung in das Bildungssystem und in den Regelarbeitsmarkt. Und andere Bereiche müssen durch Eigenerlöse erwirtschaftet werden und die sind nicht unerheblich bei Garage. Und das in einem Bereich, also wo man sagt, Upcycling Design, 2002 war Garage auf weiter Flur die ersten, das ist ja schon lange nicht mehr so, auch im sozialen Bereich nicht mehr so. Viele beschäftigen sich mit dem Bereich und da merkt man jetzt zum Beispiel schon auch sozusagen den wirtschaftlichen Einbruch. Also wir haben langjährige Unternehmen, wir leben von B2B-Aufträgen, die nicht in dieser Form kommen oder die auch nicht so bezahlt werden. Wir haben dann auch schon so dieses Dumping. Aber ja, es treibt mich immer noch an und ich glaube immer noch dran.
Ich glaube, was man da jetzt damit dazu sagen muss, ist zum einen ein bisschen Werbung machen für die Garage.
Ja,
ihr habt ganz
bitte,
tolle
Aufträge,
Produkte. Ganz tolle Produkte, die ja, die wirklich schön sind und die man herzeigen kann.
Tragen kann, genau.
Mhm. Und zum anderen auch, du bist da ja Sozialunternehmerin, du hast ja selber auch finanzielles Risiko genommen. Also das heißt, du bist dann nicht eine Sozialbürokratin oder eine Angestellte, das bist du auch in einem anderen, mit einem anderen Bein, aber ja, du hast mit der Garage selber finanzielles Risiko genommen, um diese Beschäftigungsmöglichkeiten für suchtkranke Menschen aufrechtzuerhalten.
Ja.
Wie viele Leute, damit unsere Zuhörer ein bisschen erfahren, wie groß seid ihr denn? Wie viele Leute beschäftigt ihr im Moment?
Man muss sozusagen die Gesellschaftsform unterscheiden. In Wien führen wir die Angebote mit dem gemeinnützigen Verein durch. Dort ist sozusagen Garage auch ausgegliedert worden, damals sozusagen, wie es unabhängig geworden ist. Da haben wir zwei Projekte. Das eine ist für ältere Suchtkranke und das andere ist für Jugendliche und junge Erwachsene, heißt Chancen Zukunft Wien, wo wir diese Zielgruppe eben gerade die so besonders vulnerabel sind, die aus dem Schulsystem rausgefallen sind und. Dort in dem Bereich haben wir jetzt vom psychosozialen Personal und von den Fachanleitungen kommen wir auf ungefähr momentan 15 Personen, nicht alle VCDs. Da hatten wir mehr. Wir haben Ende des Jahres insgesamt 23 Personen das Dienstverhältnis beendet, weil wir eben im Zuge dieser Kürzungen sozusagen uns neu aufgestellt haben und Kursmaßnahmen entwickelt haben, in Zusammenarbeit auch mit dem AMS Wien und mit der Sucht- und Drogenkoordination Wien, um auch diese Kürzungen, den Kürzungen begegnen zu können. Dann gibt's die GmbH, die Garage GmbH, die führt die Gastronomiebetriebe, aktuell noch auf der Pädagogischen Hochschule in Wien, das Nachmittagscafé und in St. Pölten das Superieur. Das ist eine sozusagen Essen to go, lokal und regional.
Ich war da noch nie.
Ja, unbedingt. Erst vor kurzem neu eröffnet worden, ist sehenswert.
Das sind ja Bereiche, wie wir in unserer ersten Folge berichtet haben, die durch AI nicht betroffen sein werden.
Genau.
Also das heißt, Essen und Kochen wird es immer geben.
Ja.
Und das wird uns nicht die künstliche Intelligenz abnehmen.
Und dort haben wir sozusagen eine Kombination mit der Gabarage Gemeinnützigen GmbH, die führt ein Jugendprojekt durch, eben Chancen Zukunft, in dem Fall St. Pölten, wird aktuell noch finanziert vom Bundesministerium und vom AMS Niederösterreich. Und die sozusagen arbeiten hier eng zusammen. Da haben wir erst vor 14 Tagen eine Öffnung gehabt, nämlich Superröhr und Shop, also Gastronomie und Shop im einen, wo die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort tätig sind. Da haben wir im Burgenland gibt es dasselbe Projekt, auch noch finanziert vom Bundesministerium und von uns selbst, wo es auch dieses Jugendprojekt gibt. Da haben wir insgesamt, sagen wir jetzt über alle Standorte, über 30 Personen. Da rede ich aber jetzt nicht von den Teilnehmerinnen. Also ich habe gestern für eine Einreichung hineingeschrieben, nur in St. Pölten haben wir sicherlich rein nur von den Beratungsleistungen im Jahr so an die 200 Personen. Plätze sind es viel weniger. So in den letzten 10 Jahren haben wir da ungefähr 2000 Leute erreicht. Von der betroffenen Zielgruppe nicht, die essen kommen. Also es ist schon nicht nichts, sage ich mal. Wenn ich ein bisschen in den Dialekt abschwächen darf.
Deutlich mehr als nichts. Ja.
Ja. Und das sozusagen, da bin ich schon unternehmerisches Risiko gegangen.
Und die Leute würde man schon bemerken, wenn sie auf der Straße sind.
Ja, wir nehmen bei den Jugendprojekten, und das ist jetzt genauso in Wien, aber auch in Niederösterreich oder im Burgenland, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Beispiel, die nicht, weil wir haben ja die Ausbildungsgarantie, die aus allen Maßnahmen rausgefallen sind. Das heißt, die sind schon besonders, auch in der Betreuung brauchen die viel Unterstützung. Das sind Jugendliche und junge Erwachsene, die alle multiple psychosoziale Problemlagen haben, alle entweder Sucht, also Konsum haben oder auch ein problematisches Suchtverhalten, also gerade Handy, Online und all diese Dinge. Das heißt, die sind schon mehrfach belastet und die würde man deswegen auch merken, weil sozusagen für die adäquat was anderes noch nicht gefunden worden ist.
Bei Sucht ist ja so dieser gesunde oder nicht ganz so gesunde Menschenverstand oft ziemlich erbarmungslos.
Mhm.
Das heißt, eine Mehrheit, würde ich einmal meinen, der Bevölkerung meint schon irgendwie, da sind die Leute ja selber schuld.
Mhm.
Wie lange soll man die denn tatsächlich unterstützen? Wie viele Chancen brauchen die denn? Okay, eine zweite Chance ist schon in Ordnung, aber was ist mit der dritten und mit der vierten? Was würdest du da antworten?
Ich habe es eh vorher ganz kurz gesagt, Sucht ist eine chronisch rezidivierende Erkrankung. Und da gibt es andere chronisch rezidivierende Erkrankungen auch, also wie Diabetes oder Sonstiges. Die Herausforderung, die wir beim Thema Sucht haben, ist, dass jeder so eigene Vorstellungen hat, was Sucht wirklich ist. Und manche, wenn man so im Diskurs geht, auch immer noch der Ansicht sind, das ist ja willensschwach oder warum ist denn der so dumm oder wieso hat denn die das gemacht? Und das zu sagen, Sucht kommt nie allein, das ist so. Es gibt immer irgendeine Begleiterkrankung, meistens eine psychische Erkrankung. Da gibt es ja auch schon lange die Diskussion, was ist die Komorbidität, das eine oder das andere. Ich glaube, die Menschen haben Recht auf Behandlung. In den europäischen Ländern gibt es auch anderes. In Deutschland geht hier einen ganz anderen Weg, als Österreich bis jetzt gegangen ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einheitliche Standards entwickeln, auch über die neuen Bundesländer hinweg. Gibt es jetzt gerade auch eine Arbeitsgruppe, die sich im Bereich Alkohol dem annimmt. Aber eine Chance zu haben, sozusagen zu lernen, mit meiner Krankheit umzugehen, wie mit jeder anderen Erkrankung auch, ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet, auch in Österreich. Und ich finde das wichtig, auch zu sagen, das ist, da geht es auch um Behandlung und Bereitung. Und dasselbe gilt natürlich dann auch für den Arbeitsmarkt. Natürlich kann man sagen, wenn der schon zum 6., zum 10. Mal auf Entzug geht, ist das noch sinnvoll oder nicht? Aber wie gesagt, bei anderen Erkrankungen würde man sich diese Frage auch nicht stellen. Und ich würde sehr davon warnen, dass wir beginnen, darüber zu diskutieren, welche chronische Erkrankung hat ein Anrecht auf Behandlung und Wiedereingliederung und welche hat es nicht. Ich glaube, das wollen wir alle nicht haben.
Du hast mal gesagt, dass die Führungseliten zuständig wären für die gute Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob du es im Standard gesagt hast, beim Interview oder in welchem Medium. Ich habe es aufgeschnappt gelesen und mir rausgeschrieben. Was meinst du denn damit?
Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, die Diskussion, welche Verantwortung haben Führungskräfte und wie gehen sie in dieser Zeit der Transformation auch mit Arbeit um, auch jetzt in meinem Bereich, aus dem ich komme, ist natürlich eine, die durchaus herausfordernd ist. Weil jetzt könnte man sagen, ja, ich bin in einem Bereich tätig, wo sinnstiftende Arbeit sicherlich ein Hauptmotor, eine Hauptantriebsfeder für viele Beschäftigte ist. Aber das ist ja nicht das Einzige, nicht? Das ist ja, will ja auch adäquat entlohnt werden. Ja. Pflege, kennt jeder von uns die Pflegediskussion. Wir wissen, dass aufgrund des demografischen Wandels viele, auch der Babyboomer-Generation, jetzt die auch die in diesem Feld tätig sind, in Pension gehen werden. Das heißt, wir haben in vielen Bereichen ein Nachwuchsthema. Ja. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das Budget natürlich ein Korsett einem vorgibt. Und ja, es ist alles andere als einfach und schon gar nicht lustig, auch als Führungskraft, auch wenn man weiß, dass es notwendig ist fürs Unternehmen, wichtige Einschnitte zu treffen. Habe auch im Anton-Brogsch-Institut Kündigungen aussprechen müssen, weil es ums Gesamtunternehmen geht. Genauso wie bei Gabarage. Und da die Verantwortung zu übernehmen und auch sich zu überlegen, was ist ein oder wo möchte ich mit meinem Unternehmen kurzfristig, mittelfristig, langfristig hin, wie sichert ich es auch ab für zukünftige Generationen? Ich glaube, das ist die Verantwortung, wenn du jetzt sagst, Führungseliten von Führungskräften, und das ist natürlich in Zeiten von Sparen überhaupt nicht einfach, weil natürlich die Herausforderungen auch gerade jetzt für den Gesundheits- und Sozialbereich ja nicht weniger werden. Ja. Aber die Führungsverantwortung oder die Herausforderung, glaube ich, ist völlig unabhängig vom Bereich. Das hat jedes Unternehmen, jeder der Geschäftsführer, jede die Geschäftsführerin ist, hat diese Herausforderung.
Auch die Universitäten, wie wir
genau, gute Führung, haben. Gute Führung, das zeigt uns ja die Führungsforschung, unterscheidet sich ja gar nicht so sehr zwischen unterschiedlichen Organisationen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Deckungsbereiche. Was mich noch interessieren würde, Gabriele, ist, ich habe jüngst ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen, der sich mit Family Business beschäftigt. Also auch das wäre einmal ein Thema für uns. Es gibt kaum ein Familienunternehmen, das nicht in irgendeiner Art und Weise ein Nachfolgeproblem hat. Jetzt bist du noch jung.
Danke.
aber wie schaut denn das eigentlich aus bei so sehr stark durch eine Gründungspersönlichkeit, wie du eine bist, getriebene Sozialunternehmen, wo dann irgendwann einmal die Gründer und Gründerinnen ja auch sagen wollen, vielleicht höre ich mal auf. Wie schaut es denn da mit der Nachfolge aus?
Das ist eine Frage, mit der ich mich wirklich sehr beschäftigt habe. Nämlich sozusagen, es ist ja meine eigene intrinsische Motivation gewesen, hier auch unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, die ja sozusagen ich nicht auf meine Kinder oder Enkelkinder, die ich schon habe, ablagern kann. Und ist das etwas, was jemand übernehmen einmal möchte? Mein älterer Sohn arbeitet in einem dieser drei Unternehmen von Gabarage. Ob er einmal dieses eines der Teile übernehmen möchte oder nicht, ist sozusagen etwas, was wir sehr wohl miteinander besprochen haben. Aber es ist für mich nicht so, dass er das zwingend muss. Das ist seine freie Entscheidung. Also ist für mich entscheidender zu sagen, was ist mein Plan und wie lang kann ich es mir vorstellen. Und danke für das Jung, aber sozusagen ich hätte eigentlich schon das für meinen Jahrgang Pensionsantrittsalter erreicht. Ich arbeite gern auch länger und glaube auch, dass sozusagen ich die Freiheit habe, auch länger arbeiten zu können. Aber ja, also mit 80 oder 90 oder was ich hoffe, einmal zu werden, würde ich gerne vielleicht mich mit anderen Dingen beschäftigen. Und da ist für mich dann schon auch die Frage, wie schaffe ich einen guten Übergang? Ich habe da jetzt ein gutes Beispiel, so ein Gasthaus bei mir gegenüber, das jetzt sozusagen nach 40 Jahren die Besitzer gewechselt haben, unglaublich erfolgreich jetzt ist. Ich glaube, die rechtzeitige Auseinandersetzung, wie übergebe ich mein Unternehmen oder sperre ich es zu oder verkaufe ich es oder was auch immer, ist wesentlich und beschäftigt mich schon länger. Und einfach ist es sicherlich nicht, weil es geht schon auch, man muss auch schon bereit sein, das Risiko zu übernehmen. Und ich glaube, im Gesundheits- und Sozialbereich ist das Norm ein bisschen was anderes als wie bei anderen Unternehmen. Und dort ist es schon schwierig.
Mhm. Wenn wir uns die, oder wenn du dir die Bruchlinien am Arbeitsmarkt anschaust, vor denen, in denen wir stehen, gibt es da irgendwelche naheliegenden Brücken, wo du sagst, na, also das wäre jetzt wirklich nicht schwer, da in die Zukunft zu gehen, auf einem neuen Pfad? Es ist bei KI nicht so eindeutig und nicht so leicht, aber gibt's da Bereiche oder Themen von länger arbeiten bis zu Inklusion, wo du sagst, also das wäre ein Easy Go, da braucht es nicht viel?
Also ich mache mir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Freundinnen und Freunde, wenn ich das sage, aber ich glaube, wenn man sich die Altersentwicklungen anschaut und die Entwicklungen am Arbeitsmarkt, ich bin eine Verfechterin für länger arbeiten, auch für Frauen. Aber mit der Einschränkung natürlich nur dort in den Berufen, wo es möglich ist. Also wenn ich mir Pflege anschaue oder andere schwer körperliche, herausfordernde Arbeiten, da wird das nicht möglich sein. Aber differenzierter mit dem umzugehen, das find ich, ist natürlich aus politischen Gründen wesentlich nicht so einfach. Das ist mir schon klar, aber ich glaube, das ist irgendwie der Zug der Zeit. So einfach für die Gruppe, für die ich mich auch zuständig fühle, nämlich Menschen, die mehrfach belastet sind und den Arbeitsmarkt, so einfach könnte man es, also kann ich es gar nicht beantworten, weil gerade dieses Stichwort KI ist durchaus eines, das herausfordernd ist. Die KI oder digitale Tools in der Beratung, in der Behandlung sind nicht wegzudenken. Die werden verstärkt kommen, also digital vor ambulant, ambulant vor ganztägig ambulant, vorstationär, das ist der Zug der Zeit und das ist auch gut so. Ja, das ist auch gut so, auch aus Gründen der Kosteneffizienz. Was schon schwieriger ist, ist alles, was sozusagen für die Personen, die Nutznießerinnen sind jetzt von digitalen Angeboten. Und man sieht ja jetzt Menschen, die dement sind, Menschen, die in irgendeiner Form eine kognitive Einschränkung haben. Also das heißt, es werden nicht alle Menschen auf diesen digitalen Weg mitgenommen werden können. Und wenn man sich das anschaut, nicht, ich meine, egal ob das jetzt das digitale Amt ist oder es läuft alles sehr viel über diese Schiene und da bleiben viele zurück. Und da habe ich jetzt auch noch keine Antwort darauf, aber das wird eine Herausforderung sein, weil es wird Menschen geben, die können diese Transformation nicht mehr mitgehen. Werden sie auch nicht, aufgrund vom Alter, aufgrund von Einschränkungen. Und es ist nicht, ich sage immer, das unglaubliche Glück, einen Vater zu haben, der sehr technikaffin ist und der wunderbar mit seinem iPhone umgeht und WhatsApp und alles Mögliche schreibt. Aber der ist jetzt 86, also 87. Das ist jetzt nicht, glaube ich, die Regel. Und es gibt auch Menschen, die können das gar nicht. Und das muss man mitbedenken.
Wobei das Spannende ist ja, dass AI ja beispielsweise im medizinischen Bereich viel mehr Ärzte ersetzen wird als Pflegerinnen. Mhm. Und im Bereich von Therapie und Sozialarbeit ist die Ersetzbarkeit im Moment noch enden wollend, aber teilweise da. Aber das heißt, dort, wo es um den direkten Kontakt mit Menschen geht, wird man es nicht so leicht ersetzen können. Und bestimmte Tätigkeiten sind nicht so leicht ersetzbar. Und das heißt, also wenn wir die von dir erwähnten Gruppen nicht zurücklassen wollen, dann wird man sich genau mit so persönlichen Dienstleistungen um diese Menschen kümmern müssen.
Sicher, aber wenn man sich jetzt, ja, gebe ich dir recht, wenn man sich allerdings ein bisschen mit Robotik beschäftigt und sozusagen sich anschaut, was da alles schon möglich ist, also auch von Pflegerobotern, die Menschen heben und drehen und Sonstiges. Ja, ich glaube fest daran, dass das nicht ersetzt werden kann, weil es ja auch immer um diese persönliche und menschliche, also um diese Beziehungsebene geht, aber hat mir in einer Diskussion mal so ein junger Mann gesagt, naja, sozusagen, Sie sind die Vertreterin einer aussterbenden Generation. Das mag sein. Ich sage, mein Business ist die Beziehungsebene. Ich komme aus dem, deswegen kann ich mir das schwer vorstellen ohne. Aber dass dieser Trend dorthin geht, das ist irgendwie relativ klar.
Gabriele, hast du uns sowas wie ein Forderungspaket mitgebracht?
Hätte ich mich vorher
damit beschäftigt. Ich kann keine Forderungen erfüllen, aber.
Ja, ich glaube, da sozusagen eine Forderung, aber das ist sozusagen eine, die kennt der Michael von mir, glaube ich, seit wir uns kennen. Das ist wirklich eine stabile Finanzierungsmöglichkeit für soziale Unternehmen, auch für gemeinnützige Unternehmen. Hier mehr Zusammenarbeit mit finanzierenden Banken, andere Bewertungskriterien, weil ich meine, bei einem gemeinnützigen Betrieb oder wenn es ein Verein ist, ist das mit dem Eigenkapital halt ein bisschen schwieriger oder nicht gegeben. Da fehlt mir was. Ich habe das Gefühl, da ist eine Entwicklung gestartet worden und die ist irgendwie im Sand verlaufen. Und in allen Bewertungen geht es dann doch immer wieder darum, was haben Sie privat, also sozusagen haben Sie was privat, was Sie in die Waagschale werfen können, vom Gehalt angefangen über Immobilien oder Sonstiges. Wir haben immer eine sehr gute Gesprächsbasis mit unseren Banken, aber das ist nicht langfristig, das ist auch nicht absichernd und vor dem stehen viele, ja. Und ich habe mich jetzt im Zuge von ganz am anderen Thema mit Factoring beschäftigt, also was ja im Baubereich und so völlig normal ist, und bin dann draufgekommen auf den Gesprächen, das ist gar nicht so, also sozusagen, da schlagen mittlerweile sehr wohl auch soziale Unternehmen auf. Also ich habe mich deswegen damit beschäftigt, kann ich ja sagen, weil ich da jemanden im Coaching habe, der sich mit dem beschäftigt hat, dann habe ich mich damit beschäftigt. Und das ist dann schon spannend, nicht? Weil auch da geht es dann darum, also so Leistungen zu verkaufen. Und das ist, also da fehlt mir was. Ganz offen gesagt, da fehlt was. Da fehlt auch für mich der Diskurs, weiß auch der Michael, habe ich auch schon langsam, zwischen Forschung, zwischen den Banken und zwischen denen, die Leistungen erbringen. Und zwar jetzt nicht nur große Träger, sondern auch kleine. Weil es betrifft ja auch fast, auch oftmals kleine, außer man sagt, okay, irgendwann wird es kleine nicht mehr geben und es wird halt nur mehr die großen geben, die ein anderes Volumen auch haben. Das ist so. Und möchte ich auch in diesem Bereich die Diversität haben, die Vielfalt, die Buntheit oder nicht? Ja, das wäre für mich eine absolute Forderung.
Dem würde ich mich anschließen und ich glaube, das betrifft nicht nur das Sozialunternehmen, sondern die gesamte mittelständische Wirtschaft, die darunter leidet, dass Österreich ein Fremdkapitalland ist, wie auch Deutschland und andere kontinentaleuropäischen Länder, du kein Eigenkapital kriegst und keine Eigenkapitalmärkte bestehen und man immer auf den Bankkredit angewiesen ist, für den man dann sein Haus oder sein Gehalt oder seine Großmutter verpfänden muss. Und das kann keine Lösung sein, das ist wachstumsfeindlich. Und ja, ist gerade in dem Bereich wirklich teuflisch. Ja.
Und da habe ich auch jetzt, sage ich sozusagen, und ich lese sehr viel zu diesem Thema auch immer wieder und höre mir unterschiedliche Dinge an, aber ich habe so für mich den Eindruck gewonnen, da ist nicht wirklich was Neues oder da kommen wirklich keine Ideen. Und ein bisschen habe ich so dann die Sorge, dass das gar nicht mehr aufgegriffen wird, weil auch so dieses Thema Nachhaltigkeit, das ja so unglaublich wichtig ist, verschwindet angesichts der aktuellen Situation ein bisschen so aus dem Diskurs.
Und es verschwindet stark aus dem Diskurs, auch aus der Benennung von Finanzprodukten. Das bringt mich noch zu einer weiteren Frage, Michael. Warum gibt es denn in Österreich all die Produkte nicht, die es in anderen Ländern gibt? Stichwort Social Bonds.
Bei Social Bonds ist die Frage, was man davon, also so Social Impact Bonds gibt es, aber das sind halt, da braucht es öffentliche Garantien dafür. Da gibt es zwei hat es gegeben. Ich glaube, eine ist in Planung durch das Sozialministerium, ob der jetzt dem Spar, also ich würde darauf wetten, dass der dem Sparkurs zum Opfer fällt. Aber das ist ein ganz spezifisches Instrument, warum wir keine Social Bonds oder keine Social Funds haben, im Sinn von, dass ich dort irgendwie als Eigenkapitalgeber was einzahlen kann und die investieren in sozial impactstarke, wirkungsmächtige Projekte. Wir haben in der Finanzierung ein Oligopol. Wir haben eine Bankenlandschaft, die ist hochkonzentriert, die verdient wunderbar an dem Fremdkapitalwesen. Da besteht kein Interesse, irgendwie Alternativen aufzubauen. Ja, das ist, so funktionieren Märkte nicht. Und daher kommt nichts. Ja. Das ist in Anglo-Saxonia vollkommen anders. Und bei uns muss man halt um den Kredit sich anstellen. Irgendwann einmal ist die Eigenkapitalquote im Sozialunternehmen irgendwo im Minusbereich. Dann kriegt man nichts mehr, dann werden die Kredite fällig gestellt und Ausmaß. Ja. Also das ist dieser Starvation Cycle. Wir haben relativ viel gute Förderungen für den Start von Social Ventures, dann in der Folge aber ganz, ganz wenig.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also es lebt dann schon sehr, und deswegen sage ich es noch einmal, sollten dann die Vertreterinnen und Vertreter unserer uns begleitenden Bankinstitute das hören. Wir haben wirklich eine ausgezeichnete Gesprächsbasis, aber es ist halt auch aufgrund der Vorgaben, die es gibt, endend wollen, was die Möglichkeiten sind. Und dann nutzt es auch nichts, wenn es dann ein Unternehmen ist, so wie Gabarage zum Beispiel, das schon seit über 20 Jahren gibt und das nachweisen kann, wie die Einnahmen sind, wie die Förderverträge sind. Und ja, ich meine, eine Forderung nach längeren Förderverträgen, die nicht nur ein Jahr sind, sondern auf zwei Jahre, ist eine uralte Forderung.
Die fällt jetzt überhaupt über die Kippe. Also all diese Dinge, also das weiß ich und höre ich von unterschiedlichsten NGOs. Da werden langfristige Verträge, so wie es sie überhaupt gegeben hat, jetzt einmal alle gekündigt. Genau. Und also das ist tatsächlich sehr schwierig. Und wie gesagt, ich unterstütze das auch voll. Man darf den Banken da den einzelnen handelnden Personen keine Vorwürfe machen. Die befinden sich in einem Reglement, das sich auch gewaschen hat und das wir uns halt mit der Finanzkrise 2008 eingebrockt haben. Und ich wüsste jetzt auch keinen schnellen Ausweg.
Ja, und also anzunehmen, dass sämtliche sozialen Unternehmen ihre Hausaufgaben nicht schon längst gemacht haben, was Effizienz und Effektivität anbelangt, da würde man, glaube ich, irgendwie in Zeiten zurückgreifen, die es für mich jetzt nicht mehr gibt. Natürlich kann man sagen, Förderwesen ist nicht irgendwie nachvollziehbar oder ist intransparent, wie auch immer, aber das stimmt so in dieser Form nicht.
Stimmt überhaupt nicht, genau. weil die Förderungen ja, also wenn man so das Wort Förderung hört, und das ist natürlich im Moment im Mittelpunkt der politischen Diskussion, dann geht man immer davon aus, dass da irgendwelche großzügigen Beamten in irgendwelchen Gebietskörperschaften oder beim AMS Gelder verteilen. Das sind Leistungsverträge. Ja? Also das heißt, man muss sich zu Leistungen verpflichten, die man erbringt und wird dafür bezahlt. Verstehen ganz einfach viele Politiker nicht, die gegen den Förderdschungel wettern, auch diese Doppelförderungen machen. Gibt es Kofinanzierungen, das ist was vollkommen anderes als eine Doppelförderung. Also all das wird im Moment sehr polemisch diskutiert, auf dem Rücken vieler Non-Profit-Organisationen, Sozialunternehmen.
Es gibt massive Diskreditierungsversuche.
Genau. Ja, und sozusagen sicherlich auch der Wunsch von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, ich sage jetzt bewusst als Leistungserbringerinnen, weil wir erbringen eben Leistungen für die Sozialwirtschaft, für die Gesundheitswirtschaft, auch in Gespräche oder mit einbezogen zu werden und hier auch auf eine Diversität zu achten. Also von klein bis groß, von Mittelunternehmen, unterschiedliche Zielgruppen, weil dieser Bereich einfach so viel abdeckt. Nämlich auch sozusagen, was für eine Bedeutung er auch im gesamtwirtschaftlichen Kontext von Österreich spielt. Das ist ja nicht irgendetwas, wo man sagen kann, naja, das spielt irgendwie keine Rolle. Da ist fast niemand beschäftigt. Nein, überhaupt nicht. Ja.
Eine abschließende Frage. Ich überlege gerade, wie komme ich jetzt to the bright side? sinnstiftendes Arbeiten ist ein großes Thema in den jüngeren Generationen. Bedeutet das, dass der Bereich, in dem du tätig bist, besonders, besonders attraktiv ist für junge Leute?
Ob er besonders, besonders attraktiv ist, kann ich nicht beurteilen. Er ist sicherlich sehr spannend, auch sehr herausfordernd. Er ist sicherlich sehr sinnstiftend. Und das, was ich nach so langer Zeit sagen kann, ist, mir ist kein einziger Tag langweilig gewesen. Aber man muss sich auch darauf einstellen, dass das jetzt kein Bereich ist, wo ein jeder sagt, na, der ist sinnvoll. Und dann sind wir bei der, nicht alle, aber sozusagen gibt schon auch welche, die dann sagen, naja, ist das Geld woanders nicht besser eingesetzt. Und das da braucht man dann nur zum Beispiel auf bestimmte Social Media Kommentare schauen, im Sinne von selber schuld, das Geld ist wer hilft mir, wie es um diese Einsparungsthematik gerade in dem Bereich gegangen ist. Also es ist jetzt sicherlich nicht ein Bereich, wo ein jeder sagt, ja, aber spannend ist er.
Aber davon lässt du dich nicht beirren, du blickst weiter voraus, voran und
ich glaub,
zu deinem Leitstern, oder?
Ja, ich glaube, hab ich eh schon gesagt, dass ich sehe das schon als meine Aufgabe auch. Das Wissen, das ich jetzt nach so vielen Jahren habe oder die Erfahrung, die ich habe nach so vielen Jahren auch weiterzugeben und daran zu glauben, dass, ja, dass Veränderung möglich ist, auch sozusagen unter engeren Rahmenbedingungen. Also es war ja vor kurzem erst der MPO-Tag hier und unter dem Titel so, also, bei Resilienz ist das Glas halb voll oder halb leer. Für mich ist es trotz allem immer halb voll.
Was für ein schönes Schlusswort.
Ein würdiges Schlusswort, genau. Mhm.
Wollen wir sie gehen lassen? Nein, eigentlich nicht, gell?
Naja, wenn es was Wichtigeres zu arbeiten hat, sollte man sie gehen lassen.
Vielen Dank, Gabriele Gottwald, Nathaniel.
Noch einmal herzlichen Dank für die Einladung. War mir eine Ehre.
Danke.
Das war's mit dieser Folge zur Zukunft der Arbeit. Wir freuen uns über Kommentare, Feedback, Anregungen. Schaut dafür in unsere Shownotes. Wir,
das sind Michael Mayer und Karin Bauer.
Schnittmeister, Produzent und Bildchef Bernhard Madlener. Sounddesign Michael Roselieb.